Mark Thoman, wie hat sich eigentlich das Strafbefehlsverfahren entwickelt? Hast du eine Ahnung von der Geschichte?
Also ich habe das schon angeschaut, als ich mich anfange auseinandersetzen mit dem Strafbefehlsverfahren. Man kann natürlich sprichwörtlich zum Pilatus zurückgehen oder sagen schon, Jesus ist in einem kurzen Prozess abgeurteilt worden.
Gibt es auch einen Podcast?
Genau. Nein, aber in der Schweiz, glaube ich, kann man es sagen, hat sich zuerst im Bund, so auf Ebene weißt, von Fiskal-, Zoll-Geschichten, haben sich so strafbefehlsähnliche Verfahren ausgebildet. Und in den Kantonen ist es, wenn es mir recht in Erinnerung ist, der allen neuen, jeweils aufgeschlossenen, wie es geheissen hat, Kanton Aargau, der erste war, der das eingeführt hat, das Strafbefehlsverfahren im kantonalen Strafprozess. Und das erste Strafbefehlsverfahren von einer Prägung, wie wir es heute kennen, also wo man eine rein staatsanwaltschaftliche Entscheidbefugnis hat, ist eigentlich das Zürcher Strafverfahren von 1919.
Ja, glaube im Aargauer System hätte man es einem Richter müssen.
Genau. Also das, was man am Schluss im Kanton Graubünden und Basel-Stadt hatte, oder dass man an so eine, also der Lassbehörden ist ein Gericht gewesen, das hat man zuerst gehabt, oder, und Zürich ist dann eigentlich der erste Kanton gewesen, der sich entschieden hat, so eine rein bezirksanwaltschaftliche Strafbefehlsverfahren zu machen.
Weißt du noch die Begründung, die Zürcher gehabt haben?
Hey, tatsächlich auch schon damals Effizienzüberlegungen. Und das ist aber recht grundsätzlich und intensiv debattiert worden. Also ich bin dort damals, als ich da für meine Habil recherchiert habe, bin ich wirklich ins Staatsarchiv dort im Eichel oben abgestiegen und bin das einmal nachlesen. Es war wirklich spannend gewesen. Also da haben zum Beispiel der Kantonsrat Streuli aus Winterthur, der dort daran beteiligt war, die sind sich voll und ganz bewusst gewesen, dass das rechtsstaatlich ein problematisches Verfahren ist. Also dass man damit eigentlich die Gewaltenteilung im Strafverfahren, oder, wo man nach der Inquisition eingeführt hat, oder wo man gesagt hat, hey, man muss Untersuchungs- und Urteilsfunktion muss man auseinandernehmen, im reformierten Strafprozess vom 19. Jahrhundert, oder, die hat man ja dann dort wieder aufgehoben. Und man ist sich klar bewusst gesehen darüber, dass das ein Problem ist. Und die Antwort war dann einfach, man macht es nur in ganz, ganz niederschwelligen Verfahren. Also am Anfang ist es wirklich, glaube ich, 50 Franken Buß ist quasi die Strafbefehlsgrenze gewesen. Oder man hat damals hoch und heilig versprochen, dass es nie im Leben wird möglich sein, dass man eine Freiheitsstrafe in einem Strafbefehl ausfällt.
Ja, und das Spezielle war ja noch, dass man gleichzeitig, ich glaube, Diskussion auf kantonaler Ebene, führt man die Einzelrichter ein.
Ja, das ist wirklich
spannend. Dann hat man gesagt, das ist undemokratisch, es braucht mindestens ein Dreiergremium.
Genau.
Gleichzeitig hat man dann den Staatsanwalt zum faktischen Einzelrichter.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich in einer ungünstigen Art und Weise, da hast du recht, oder ist das miteinander verquickt gewesen, oder? Man hat quasi, wenn man den Einzelrichter eingeführt hat, dann wäre man mit Sicherheit quasi bei dem, ich sage jetzt, Aargauer-System bleiben, dass man gesagt hat, der Bezirksanwalt darf es einmal vorschlagen und der Einzelrichter erlotzt es dann, oder? Aber weil man dann gesagt hat, ein Einzelrichter gibt es nicht, der ist undemokratisch, man braucht das Kollegialgericht, haben wir dann irgendwann gemerkt, ja, okay, der Strafbefehl, das ist dann, glaube ich, doch ein bisschen zu aufwendig, den auch noch am Dreiergericht zur Absegnung gegeben, oder? Und das, die Verquickung hat dann dazu geführt, oder, dass man das beim Bezirksanwalt gelassen hat. Und wir sind dann auch nicht darauf zurückgekommen, wo wir, ich glaube, irgendwie 15 Jahre später oder so, haben wir den Einzelrichter ja tatsächlich eingeführt, oder? Dort haben wir quasi die Schaden wieder auswetzen können, oder? Und haben können sagen, wir gehen jetzt, wenn wir den Einzelrichter haben, gehen wir es wieder, oder? Aber das haben wir dann auch nicht gemacht, sondern hat es dann, weil es sich schon bewährt hat, haben wir es dann beim Bezirksanwalt gelassen.
Ich habe mal für ein Referat das auch ein bisschen genauer angeschaut. Mhm. Mhm. Also 1919 im Kanton Zürich hast du Buß bis, also Geldstrafe bis 50 Franken können geben.
Ja, genau.
Und Gefängnis war verboten gewesen.
Ja, genau.
Dann 1935 waren es 100 Franken gewesen, und 14 Tage Gefängnis. Mhm. 1953 200 Franken, 14 Tage. Mhm. 1974 5'000 Franken und einen Monat. Mhm. 1995 5'000 Franken und 3 Monate. Ja, 2006 5'000 Franken und 6 Monate.
Ja.
Und 2011 den Gesamtschweizerisch. Mhm. 10'000 Franken und 6 Monate. Also stetige.
Ja, ich habe es schon als wirklich gut schweizerisches Beispiel von Salamitaktik bezeichnet. Ja, man hat sich so eigentlich in stetigen Schritten hat man sich dort aufgearbeitet. Und dort sieht man auch so ein bisschen, was halt eben, was, das hast du in einem früheren Podcast schon mal angesprochen, oder? Was die eben die Macht von der Gewohnheit oder vom Faktischen eigentlich, was das eigentlich bewirkt, oder? Also, dass man dann eigentlich mit der Zeit, wenn man es dann so lange gemacht hat, dann halt auch ein bisschen das Bewusstsein dafür abhanden kommt, dass das allenfalls könnte problematisch sein, oder?
Ja, das ist auch mit der ganzen Beweisabnahme vor Gericht. Mhm. Weißt du, früher hast du ein geschworenes Gericht gehabt, genau. Kapitalverbrechen, wo du Beweis abgenommen hast. Ja. Heute mit dem neuen System bist du quasi im Kanton Zürich auf die Distanz zurück, nämlich auf das Bezirksgericht, wo schon früher keinen Beweis abgenommen hat. Ärger muss man sich ja nicht wundern, dass die auch heute keinen Beweis selbst in Kapitalverbrechen abnehmen, weil sie es einfach 100 Jahre nicht gemacht haben.
Also, dort werden ja schon auch noch Zeugen und Gutachten und so angehört, oder nicht? Oder
nein, außer das Bundesgericht zwingt sie dazu. Ah,
okay. Ja gut, also ich glaube, ein spannender Punkt, oder, wo man in der Geschichte vielleicht noch anschauen sollte, oder, ist, wie zu dem wiedererwägenden Verfahren kommen. Oder? Also wir haben in einem früheren Podcast ja gesehen, dass nach dem Einspruch geht die ganze Geschichte zurück zur Staatsanwältin. Oder? Und das war ja durchaus nicht so gedacht gewesen ursprünglich. Also ursprünglich war es so gewesen, dass der Einspruch ist quasi unmittelbar das Ticket ins gerichtliche Verfahren gewesen. Also ursprünglich ist das Strafverfahren so konzipiert gewesen, dass man einfach gesagt hat, der Staatsanwalt erlässt es mal, gibt es einen Beschuldigten, der hat dann Zeit, sich das zu überlegen, und wenn er Einspruch erhebt, dann geht es einfach unbesehen direkt ans Gericht. Oder? Und das
würde ich auch heute sinnig finden.
Das tatsächlich könnte man
zumindest höhere Schwelle für die Staatsanwaltschaft.
Ich würde es nicht in Form von einem Automatismus machen, ich würde es so machen, dass man es einem Beschuldigten überlässt. Oder der Beschuldigte kann durchaus Interesse daran haben, nochmal zurück zum Staatsanwalt zu gehen, mit ihm nochmal quasi den Fall nochmal anzuschauen, seine Sicht nochmal zu schildern. Es gibt Gründe dafür, dass es wiedererwägend soll sein, oder? Aber es gibt auch Gründe, wo man sagt, hey, da bin ich jetzt derart nicht einverstanden damit, und das finde ich derart haltlos, was mir da vorgeworfen wird, das will ich gerade direkt am Gericht unterbreiten. Oder? Also ich finde, es gibt für beides gute Argumente, und ich habe jetzt ein Modell vorgeschlagen, wo man sagt, dass das Beschuldigte soll können entscheiden. Ist nicht gehört worden, egal. Aber einfach, vielleicht nochmal zurück, wie ist es so weit gekommen? Das finde ich wirklich noch spannend, oder? Das ist auch wieder, hat der Ursprung im Kanton Zürich gehabt. Es in den 90er Jahren, ich weiß nicht genau, 92 habe ich in Erinnerung, aber könnte auch später gewesen sein, hat die Staatsanwaltschaft, also die damalige Staatsanwaltschaft, die heutige Oberstaatsanwaltschaft, hat quasi den Bezirksanwalt erlaubt, Strafbefehl zu erlassen, ohne vorher mit dem Beschuldigten eine Einvernahme gemacht zu haben. Also eben das, was wir im ersten Podcast besprochen haben, oder dass man quasi nur auf die polizeiliche Einvernahme abstellt. Das hat dann dazu geführt, dass, wenn das Ganze vor Gericht gekommen ist, die Bezirksgerichte sich mit der Situation konfrontiert gesehen haben, dass sie Strafbefehl zur Beurteilung hatten, wo sie gesehen haben, dass sie jetzt die ersten Juristen quasi sind, die mit dem Beschuldigten reden. Oder? Und das haben sie nicht wollen. Haben sie das quasi zurückgegeben an die Staatsanwaltschaft. Wir hätten das so irgendwie konstruiert über einen Anklagerückzug, zwecks Erweiterung von der Untersuchung, oder? Die Zwischenlösung haben wir dann irgendwann einmal gesetzlich quasi dadurch geregelt, dass man einfach gesagt hat, das geht einfach immer zurück zum Staatsanwalt. Oder? Und da sieht man einfach mal, wie ein bereits fragwürdiger ursprünglicher Entscheid, nämlich, dass man die Strafbefehle soll können erlassen ohne Einvernahme, oder? Dann dadurch kompensiert oder aufgefangen worden ist, dass man eine gesetzliche Regelung geschaffen hat, wo man sich noch viel mehr Probleme damit ins Haus geholt hat, oder? Also nämlich eben die ganze Versuchsballon-Problematik, oder? Die ganze Problematik, dass man sagt, da kann der Strafbefehl einfach einmal rauslassen. Und wenn es Einspruch gibt, dann kommt es immer zuerst zu ihm zurück, auf seinen Pult, oder? Und wenn er dann findet, wenn er dann nicht weitermachen will, kann er es einstellen. Oder? Und diese Möglichkeit hat er vorher nicht gehabt. Das ist geschichtlich, finde ich, durch eine Verquickung von ungünstigen Umständen ist das so entstanden.
Ja, es zeigt einfach auch, wie stark das Lobby ist von der Staatsanwaltschaft oder der ehemaligen Bezirksanwaltschaft.
Hey, ich würde denen nicht einmal unterstellen, dass das mit bösem Willen geschehen ist. Ich glaube, das ist geschehen einfach mit, man hat sich überlegt, wie kann man das möglichst rasch und effizient hintereinander staffeln. Oder? Dann haben wir gesagt, ja, das ist doch, das Beste ist quasi, wir tun einfach, wir nehmen eine polizeiliche Einvernahme, wenn das langt, tun wir es einmal erlassen und dann, wenn der Beschuldigte nicht einverstanden ist, dann machen wir eine Einvernahme und dann posten wir das ans Gericht weiter. Also ich würde ehrlicherweise behaupten, da ist nicht böse Wille
dahinter. Nein, es geht gar nicht um böse Wille, aber es geht doch um das Gleichgewicht. Und weißt du, du hast vorhin gesagt, 1919, wie man quasi sich trotz allen Bedenken im Bagatellbereich das eingeführt hat. Und jetzt sind wir 100 Jahre später und wir sind an einem ganz anderen Punkt. Man regelt jetzt 95% von allen Strafbefehlen auf die Art und Weise.
Vor allem Strafverfahren, Über Strafbefehl.
Und ich meine, das ist ja sicher nicht, weil es eine starke rechtsstaatliche Kultur haben. Und das liegt sicher auch nicht daran, dass man sehr auf Verteidigungsrecht achtet.
Hey, ich glaube einfach tatsächlich, dass man das in der Politik schon so ist, ja, dass man einfach sagt, eine kostengünstige Strafjustiz ist uns eigentlich ganz recht, oder? Also, dass man dort in der Schweiz, dass der Aspekt sehr hoch hängt, das sieht man bereits, wenn man zum Beispiel in die Botschaft zu der StPO schaut, oder? Das ist klarerweise weit vorne gesehen auf der Agenda, ja.
Wie ist denn bei anderen Ländern?
In dem Ausmaß, wie wir das Strafbefehlsverfahren haben in der Schweiz, ist es, glaube ich, zumindest was die umliegenden Länder anbelangt, einmalig. Ja. Also dass andere, Österreich oder Deutschland als Beispiel, oder andere Länder haben wirklich diversionsartige Erledigungsstrategien gefunden für Strafverfahren, die nicht zwingend in einer Verurteilung enden. Oder? Also in Deutschland zum Beispiel Einstellung unter Auflagen, oder? Dort musst du irgendeine Zahlung machen oder sonst irgendeine Leistung bringen und wenn du das erbracht hast, dann wird es eingestellt. Oder? Also das heisst, dann hat man auch eine Interaktion gehabt mit der Strafbehörde, man ist auch konfrontiert worden mit dem, was man falsch gemacht hat, aber am Ende des Tages hat man keine Verurteilung. Oder ähnlich in Diversion in Österreich. Oder? Und das ist schon etwas, wo unser Erledigungssystem ist sehr stark auf verurteilende Erkenntnisse fokussiert. Ja. Und das, das könnte man durchaus mal zur Debatte stellen. Ja.
Woher kommt denn die Strafgläubigkeit?
Gute Frage. Ist nicht etwas, das ich jetzt hätte beantworten aufgrund von meiner historischen Recherche. Ich glaube, es sieht dann nachher in der Urteilsstatistik sieht's gut aus. Das ist so. Was man vielleicht schon auch einmal im internationalen Vergleich anschauen, da kommen wir vielleicht auch nachher nochmal dazu. Aber eine von den zentralen und krassesten Erkenntnisse aus unserem Projekt war, dass in der Schweiz 3 von 4 Personen, die im Gefängnis sind, haben keine Richterin und keinen Richter gesehen. Oder anders formuliert, 75% von allen Strafverurteilungen, die im Gefängnis enden, basieren auf Strafbefehlsverfahren. Oder? Und wenn man diese Zahl international an Konferenzen präsentiert und zur Diskussion stellt, dann erntet man schon einiges Stirnrunzeln.
Bananenrepublik.
Auch Bananenrepublik ist hart, oder? Weil man hat ja tatsächlich, es ist ja wegen dem Sinn nicht die rechtsstaatlichen Garantien außer Kraft gesetzt, aber die Reaktionen...
Wir könnten vielleicht noch auf die EGMR-Rechtsprechung eingehen.
Ja, können wir gerne machen.
Also ich glaube, da haben wir doch den einen oder anderen Punkt.
Also es ist schon so, ich hab das gut angeschaut und genau angeschaut, oder? Also bei den Freiheitsstrafen, glaube ich, hat man gute Argumente dafür, dass man sagt, das sollte man nicht im Strafbefehlsverfahren machen. Und das zeigen uns auch die Reaktionen aus dem Ausland. Also wenn man vom ausländischen Gremium ist und unisono alle ausländischen Vertreter, aus was für Ländern die auch immer dann kommen, teilte Skepsis haben bezüglich einem Punkt, dann sollte man eigentlich schon vielleicht einmal über die eigenen Bücher gehen und sich einmal überlegen, wenn wir wirklich in diesem Ausmaß Freiheitsstrafen ausfällen in Strafbefehl haben.
Aber das Erschreckende ist doch, wie wenig das in der Schweiz selber Thema ist. Weißt du, ich glaube, die Zahl, die du jetzt genannt hast, ist glaube ich, nicht einmal den Juristen bewusst.
Also eben, ich probiere sie natürlich zu spinnen, oder? Ich habe sie auch schon in Tagungen hier in der Schweiz gebracht.
Sag sie bitte nochmal.
Also 3 von 4 Personen, die im Gefängnis sind in der Schweiz, haben keine Richterin und keinen Richter vorher gesehen. Oder? Und das ist man sich glaube ich, schon nicht bewusst. Oder? Also kürzlich habe ich unser Projekt dürfen an der Seniorenuniversität vorstellen, hier in der Uni Zürich. Also das ist einfach so eine Institution, die eben Seniorinnen, Personen in der Retraite quasi sich können anmelden an der Uni und dann einfach aus allen Fakultäten sich Vorträge, Forschungsergebnisse können anhören. Und dort habe ich unser Projekt vorgestellt und habe ihnen auch die Zahl genannt, oder? Und dann, über die haben wir dann schon intensiv diskutiert. Ja, ja, das ist, also die meisten Leute, den meisten Leuten ist das nicht bewusst, oder? Man hat den Eindruck, also zumindest wenn jemand ins Gefängnis kommt, oder, dann sitzen da Richterinnen und Richter drüber, bevor das passiert. Und dass das nicht so ist, das sorgt für Erstaunen. Ja.
Jetzt sind wir schon mit drin in der Diskussion über Kritikpunkte. Ich schlage vor, das machen wir noch in einem nächsten Podcast, dass wir wirklich mal die Kritikpunkte...
Dass wir die mal einzeln anschauen, sehr, sehr gerne.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Und jetzt schnapp dir doch einen Kaffee, einen verdammt guten Kaffee, wie der Agent Cooper sagen würde, und viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.